Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich bin heute zu Gast beim Cellisten Claudio Bohorques. Wir sitzen hier in einem riesen Eckraum, lichtdurchflutet, mehrere Räume zusammen, Wohnzimmer, Musikzimmer, Esszimmer, Küche. Ideal, um sich zu treffen bei Corona-Bedingungen. Vielen Dank, dass ich hier sein kann und vielen Dank für den schönen Auftakt. Was haben wir da gerade gehört?
Ja, das war, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung auf Ihrerseits und was wir gerade gehört haben oder ich gespielt habe, ist das Weihnachtslied oder Wiegenlied aus Katalonien mit dem Titel Gesang der Vögel. Und das war für Casals ein sehr wichtiges Stück, weil er das im Exil schon seit 1939 in jedem Konzert gespielt hat, quasi als Symbol für die Freiheit und auch Erinnerung. Es wurde dann auch später bei der UN auch gespielt, als er die Friedensmedaille bekam. Und natürlich hat das nicht nur einen Symbolcharakter für Katalonien, sondern überhaupt das Universelle in seinem Fall, dass der Frieden eben universell damit getragen wird. Es gibt eine sehr berührende Rede, wo er eben von den Vögeln spricht, die Schwingen schlagen und rufen Peace, Peace, Peace. Und ich dachte, dass das jetzt, glaube ich, unter jetzigen Bedingungen sehr passend wäre, zumal es mich tatsächlich auch sehr lange, auch weit vor Corona, begleitet hat.
Es ist ja eine merkwürdige Sache in der Geschichte des Cellos, dass es da so zwei Überväter gab. Der eine, der ältere, war dann der noch größere Übervater, nämlich Pablo Casals. Warum ist der so legendär? Warum ist der so wichtig? Und zum Zweiten, was hat er für Sie persönlich für eine Bedeutung? Sie haben ja eine besondere Beziehung zu ihm. Und neben mir hier im Bücherregal steht auch eine Büste von Pablo Casals. Warum ist er so wichtig und was hat er für Sie für eine Bedeutung?
Ja, natürlich. Also er ist natürlich möglicherweise auch zeitlich noch am nächsten. Er war der Erste, der die Bach-Suiten aufgenommen hat zum Beispiel und auch quasi wiederentdeckt hat in einem Antiquariat. Bis dahin hat das kein Cellist wirklich zyklisch aufgeführt, sondern nur in Anführungszeichen als Etüde satzweise gespielt. Und er hat die Bedeutung dieser Suiten auch wirklich sofort erkannt und sie natürlich dann Zeit seines Lebens immer auch aufgeführt. Und das ist natürlich schon eine Pionierarbeit. Und apropos Pionierarbeit, wie gesagt, hat er natürlich dann als einer der allerersten dann eben auch das Cello-Repertoire eingespielt. Und natürlich gab es auch vor ihm noch sehr, sehr wichtige Cellisten, aber natürlich gehört er neben Prosopovich im 20. Jahrhundert zu den großen, sagen wir mal, tatsächlich großen Figuren, die unser Instrument auch weiterentwickelt haben, sowohl als Soloinstrument und auch das Repertoire entsprechend erweitert. Meine Beziehung zu Casals geht zurück mittlerweile auch schon 20 Jahre. Im Jahr 2000 habe ich den Pablo Casals-Wettbewerb gewinnen können, der damals von der Kronberg Academy veranstaltet wurde. Und auch in der Jury, neben anderen wunderbaren Cellisten, war auch die Frau Marta Casals-Istomin in der Jury. Und das war sehr, sehr berührend, weil neben dem ersten Preis habe ich auch den Sonderpreis dazu bekommen, dass ich das Cello von ihm für 2 Jahre spielen durfte. Das berühmte Matteo Goffriller, was eben dann eben auch in den Bach-Suiten zu hören war oder eben in der besagten UN-Veranstaltung, wo er die Friedensmedaille bekam und eben dort dieses Cello gespielt habe. Und das durfte ich tatsächlich 2 Jahre spielen. Sehr berührend war eine Szene, weil ich im Finale auch ein Stück von Krzysztof Penderecki gespielt habe, der auch zu einem meiner Mentoren gehört, den wir leider vor mittlerweile fast knapp einem Jahr auch in den Himmel verloren haben und nicht mehr hier auf Erden haben. Und ich hatte damals ein Stück auf dem Programm Capriccio per Siegfried Palm, ein sehr abenteuerliches Stück der Avantgarde, wo natürlich fast kein gerader Ton zu hören ist. Und das Cello scheinbar malträtiere, in der Tat ist es so, dass ich den Bogen malträtiere, mit sehr vielen Schlägen und so weiter. Und das war im Finale eben auch Teil davon, neben dem Cellokonzert. Und ich werde es nie vergessen, wie Marta Casals auf mich zukam und sagte, ja, das war wunderbar. Aber ein Stück darfst du auf keinen Fall spielen. Dieses Stück, was du da gespielt hast, das kannst du nicht auf diesem Cello spielen. Und das war die eine köstliche Anekdote für mich, weil ich dann tatsächlich ein paar Wochen später dieses Stück in einem Solo-Recital hatte. Und tatsächlich bin ich mit 2 Celli angereist. Das war ein bisschen umständlich, aber natürlich wollte ich dem auch Respekt zollen.
Inwiefern prägt solch ein Instrument das Spiel eines Interpreten? Und vor allem umgekehrt, wie prägt ein Interpret ein Instrument? Also war da noch ein Geist von Casals im Instrument zu spüren?
Ja, mit Sicherheit. Also natürlich bin ich mit diesen Aufnahmen auch aufgewachsen und habe den Klang im Ohr und natürlich auch sein Stöhnen dabei und die Darmsaiten, die er natürlich auch benutzt hat auf diesem Instrument. Und es ist auch überliefert und man weiß, dass er eben nicht ein Stradivari haben wollte, weil die für ihn persönlich das sozusagen zu schön war, paradoxerweise. Er wollte ein Instrument mit Charakter. Er wollte Instrumente, was eben sehr unterschiedliche Farben hat. Und es war in der Tat so. Die A-Seite war wirklich sehr drahtig, die D-Seite unglaublich warm und weich. Also das habe ich fast auf keinem zweiten Cello mehr so entdeckt. Und dann wieder sehr baritonale und kräftige Bassseiten. Und wenn man dann versucht, eine Phrase von oben nach unten gleichmäßig zu spielen, dann muss man sie ständig mit dem Bogen das ausgleichen. Ist gar nicht so einfach, hat mich aber enorm geschult. Und zugegebenermaßen, den ersten Monat konnte ich nicht üben, weil da habe ich wirklich nur gelauscht und nachgehorcht und ich konnte wirklich den Klang auch oder diese Klangfarbe auch hören und musste mich hüten, jetzt ja nicht den Casals Ton zu imitieren, weil das ist natürlich nicht im Sinne unseres Künstlertums. Wir müssen natürlich unseren eigenen Ton entwickeln. Aber nach einem Monat konnte ich mich dann davon erholen, habe es auch ehrlich gesagt sehr genossen und habe sehr viel mitgenommen. Es war natürlich eine kurze Zeit, 2 Jahre ist natürlich eine Zeitspanne, in der man das Cello sehr gut kennenlernen kann. Aber das Cello, auf dem ich jetzt spielen darf, spiele ich jetzt auch schon seit 1997. Ein Meisterinstrument auch von Giovanni Battista Ruggieri aus 1687. Mit dem ich davor und danach weiterspiele und auch gerade eben. Und das ist natürlich schon eine Zeitspanne, wo ich wirklich selbst, ich kannte es aus Studienzeiten nur so, dass man mir immer sagte, ja, mit den Jahren und mit den Jahrzehnten lernst du das immer besser kennen und lernst noch mehr Klangfarben. So nach 10 Jahren dachte ich, so jetzt glaube ich, habe ich es eigentlich. Und dann staunte ich, da ging es eigentlich erst richtig los. Und jetzt jedes Mal, wenn ich es in die Hand nehme, warte ich ab, was denn jetzt als Neuestes kommt. Natürlich kann man mit den Saiten einiges auch machen. Ich spiele seit einigen Jahren jetzt wunderbare Pirastro-Saiten, die sehr, sehr gut dazu passen. Und so bin ich eigentlich immer auf der Suche, weitere Klangfarben zu entdecken, um die Palette wie ein Maler natürlich zu erweitern.
Da muss ich ja doch fragen, ich meine, so schön sich das jetzt anhört, dass Sie 2 Jahre lang das Instrument von Pablo Casals spielen konnten und als Erfahrung, wie sinnvoll ist sowas, wenn Sie direkt wissen, in 2 Jahren müssen Sie wieder abgeben und dann steigen Sie wieder auf Ihr altes Cello um.
Also für mich war diese Erfahrung enorm lehrreich. Also dazu muss ich sagen, dass mein Ruggieri Cello wesentlich in Anführungszeichen bequemer zu spielen ist, also etwas ausgeglichener und von der Ansprache und überhaupt auch Temperatur stabil ist, auch von der Feuchtigkeit eigentlich. Man kann wirklich, es ist ein perfektes Reisecello, man kann überall hin, es ist immer, fast immer auch gestimmt. Und das Cello von Casals war wirklich eine, in Anführungszeichen, kleine Diva. Frau Casals möge mir verzeihen. Und Pablo Casals natürlich auch, aber ich glaube, er wusste es auch. Und sein Anspruch war eben, zu arbeiten und nichts einfach selbstverständlich zu nehmen. Und das hat mich in den 2 Jahren enorm geschult, auch bogentechnisch, weil ich dann dadurch eben mehr Fähigkeiten im Arm entdeckte, die ich vorher gar nicht benötigte. Nicht? Mhm. Und von daher war diese 2 Jahre sehr, sehr lehrreich und eine Erfahrung, die ich nach wie vor mit mir sehr, sehr herzlich trage. Also sehr hilfreich.
Ja, Sie haben gerade den Namen schon genannt, der zweite Übervater, den ich da ansprach, neben oder nach dann Pablo Casals war Mstislav Rostropowitsch. Danach ist eine enorme Bandbreite entstanden, so gerade in Deutschland. Es gibt in so einer mittleren Generation, Ihrer Generation, vielleicht ein bisschen jünger, ein bisschen älter, gibt es ja enorm viele gute, ja vor allem männliche Cellisten. Zwischendurch wirkt es ja auch mal so, als würde das Cello sein, ein Fraueninstrument. Auch da, es gibt viele männliche Cellisten, die sehr, sehr gut sind. Wo kommt das plötzlich her, diese fast so eine Explosion hier in Deutschland? Nichts an den Lehrern oder woran liegt es?
Mit Sicherheit. Also gerade in Deutschland hatten wir auch zu meinen Studienzeiten enorm eine Fülle von fantastischen Lehrern. Aber man muss natürlich, wie Sie schon sagen, zurückschauen. Also die Anfänge waren mit Casals, der wiederum auch unterrichtet hat und dadurch natürlich sehr gute Generationen an Cellisten hervorgebracht hat. Und Rostropowitsch hat, ich habe ihn ja zum Glück auch sehr, sehr gut kennengelernt und mit ihm gearbeitet und auch gespielt und auch schlicht erlebt, auch als Mensch.
Haben Sie einen Meisterkurs bei ihm gemacht? In welcher Form haben Sie ihn erlebt?
Einen Kurs habe ich bei ihm gemacht. Ich habe mit ihm eine Urführung von Herr Henze in einem Cello-Ensemble gemacht, auch damals in der Kronberg Academy. Es gab ein riesen Cello-Festival in St. Petersburg, wo wir 100 Cellisten waren und er hat dirigiert und zahlreiche Anekdoten in der, gerade in Kronberg Academy habe ich ihn natürlich sehr eng kennenlernen dürfen und er wäre definitiv nicht Corona-fähig, weil er hat wirklich jeden so herzlich umarmt und geküsst und so geschmatzt und so. Aber viel wichtiger war seine Großzügigkeit, die er ja gelebt hat, eben auch in seinem Unterrichten gezeigt hat und fast nie geschlafen hat, scheinbar. Und er hat so viele Cellisten auch natürlich dann hervorgebracht, die wiederum Lehrer wurden. Und so begann sozusagen die Pyramide, wenn man so will, ja, in den 50er, 60er Jahren. Und hat eine Generation gebracht und die Generation hat wiederum eine weitere Generation hervorgebracht. Die haben sich auf der Welt verteilt und so ist sozusagen das Erbe von Casals und Rostropowitsch, es gibt natürlich auch noch ein paar mehr, aber jetzt mal auf die konzentriert, haben schon enorm viel das Cello vorangebracht. Man muss sich ja vorstellen, in den 80er Jahren war es nicht gang und gäbe, dass jeder Dvorak-Konzert spielen konnte. Das war schlicht fast unmöglich, oder? Heute spielt jeder Prokofiev-Sinfonie Konzertante oder jeder, sage ich mal, ab einem gewissen Niveau. Und wie Sie schon sagen, alles sind hervorragend. Und ich bin mittlerweile ja auch Professor seit bald 20 Jahren und beobachte das auch, dass die Aufnahmeprüfungen ein Niveau haben, die wirklich, also technisches Niveau vor allen Dingen, enorm ist. Musikalische Reife, die kann man natürlich nicht schnell erreichen, mit gewissen Ausnahmen. Aber das ist, glaube ich, so diese Pyramide vor Casals und vor Rostropowitsch. Da war das Cello tatsächlich noch gar nicht gesellschaftlich so fest verankert. Und es gab auch nicht so viel Repertoire, nicht? Also wir hatten ja gerade das Beethoven-Jahr. Ich meine, es gibt gerade mal 5 Beethoven-Sonaten. Und bei den ersten 2 Beethoven-Sonaten war auch ein Cellist dran schuld, sozusagen. Die sind ja hier in Berlin aufgeführt worden, da beim Friedrich, gespielt von Duport, seinem Lehrer. Nicht? Und das ist natürlich auch da die Verbindung. Beethoven wusste, dass Duport unglaublich guter Cellist ist und hat dann natürlich entsprechend die Opus 5 Cellosonaten gespielt. Und somit ist das immer vernetzt. Aber es gibt 10 Violinsonaten, 5 Klavierkonzerte und zig Klaviersonaten, ne, die 32. Und entsprechend hat es eine Weile gebraucht, bis der Cello überhaupt aus dieser Bassfunktion oder aus der Continuo-Funktion überhaupt her sich emanzipieren konnte. Und das ging natürlich nur mit solchen schillernden Persönlichkeiten und dann möglicherweise durch die Hilfe der Schallplatten oder überhaupt der Solistenkarriere, die dann mit Hilfe der Medien dann im 20. Jahrhundert entstand. Mhm.
Ja, einige Schüler von Rostropowitsch sind ja noch nach Berlin gekommen und sind ja Professor geworden, unter anderem Ihr Lehrer Boris Berger-Menschikow. Täuscht das eigentlich oder ist Berlin die Cellistenhochburg?
Ja, naja, also ja, momentan auf jeden Fall. Es gibt natürlich sehr viele. Vollständigkeit halber muss ich natürlich sagen, dass mein Lehrer Boris Berger-Menschikow nicht nur bei Rostropowitsch gelernt hat, sondern natürlich auch in St. Petersburg am Konservatorium war und sehr, sehr eng mit Daniel Schaffran gearbeitet hat. Und dann hatten wir hier natürlich David Geringers, war hier lange Jahre hier. Der wiederum hat meine guten Freunde und Kollegen Jens-Peter Mainz, Wolfgang Schmidt und Truls Wahne und so weiter. Und die natürlich auch wiederum, da haben wir wieder diesen Pyramideneffekt auch weiterentwickelt. Ein paar Straßen weiter von hier wohnt mein Kollege Nikola Altstedt. Also es ist schon wahr, in Berlin ist ein Schmelztiegel an unglaublich, nicht nur Cellisten. Also ich würde sagen, einfach ist eine Künstlerstadt geworden und vielleicht bedingt durch die günstigen Mieten in den 2000er Jahren. Und ja, also von daher. Aber ich will jetzt nicht den Eindruck machen, dass es außerhalb von Berlin auch keine Cellistenhochburgen gibt. Es ist vielleicht nur ein anderer Geschmack, also, oder andere Spielweise, wenn man jetzt zum Beispiel nach Übersee, nach Amerika schaut. Mhm. Aber es gibt auch wunderbare Kollegen in Asien, um einen hervorzuheben, vielleicht Li Wei Qing in Singapur und natürlich Tsuyoshi Tsutsumi in Japan. Und ja, nee, also von da, aber Berlin ist und bleibt eine faszinierende Stadt. Aber das ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Podcast würdig.
Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man seinem Lehrer als Professor folgt oder zumindest, ich weiß nicht, ob Sie jetzt der direkte Nachfolger sind oder zumindest an der Schule, an der Sie studiert haben, an der Hochschule, unterrichten Sie jetzt selbst?
Ja, also er ist ja viel zu früh von uns gegangen. Also ich bin, er war so ein wunderbarer Mensch in erster Linie und dann auch noch unglaublicher Künstler und dann eigentlich erst Cellist, wenn man so will. Alle, die ihn kannten, werden sicherlich das bestätigen können. Und er hat eine ungeheure Mischung aus Intellekt und Intuition vermittelt und auch gelebt. Und das hat er auch exemplarisch im Unterricht vermittelt, weil er eigentlich, wenn man es in so einem Satz nennen will, keine Antworten gegeben hat, sondern viele Fragen aufgeworfen hat. Und sogar so weit, ich war ja sehr lange bei ihm, fast 10 Jahre, damals noch in Köln, bevor ich nach Berlin mit ihm dann an die Eisler kam, um mein Konzertexamen hier abzulegen, dass ich mal so lange nachgefragt habe, um mal wirklich zu wissen, ja, was ist denn nun seine Antwort oder seine Sichtweise? Und so, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann das so von der Sicht ansehen oder von der Sicht, je nachdem. Und das war die Antwort. Fragen, Neugierde, weiterbilden. Und nicht nur auf dem Cello, sondern eben auch nach links und nach rechts schauen. Ja, also sprich, die anderen Kunstrichtungen auszuloten, wo man sich eher auch hingezogen fühlt, sei es jetzt Literatur oder bildende Kunst oder andere, wo auch immer, ob man das selbst sogar aktiv macht oder nur genießt oder Bezüge direkt zur Zeitgeschichte macht, wo man sich gerade befindet. Ja, was hat Beethoven gelesen, was hat Schumann gelesen oder hat überhaupt was gelesen? Und bei Schumann ist es, glaube ich, mehr als offensichtlich. Er ist ja quasi ein schreibender Komponist gewesen. Nicht? Und das war sehr, sehr schön zu sehen, dass er eben nicht diese Blaupause gemacht hat, so geht's und das bringe ich dir bei und dann kannst du weitermachen. Nee, er hat uns natürlich sehr behutsam und bei jedem sehr individuell, wie ich dann später erfuhr, sehr individuell, psychologisch geröntgt und dann gewusst, wo unsere Schwachstellen möglicherweise sind, die man eben fördern müsste. Und ich habe mich gewundert, weil ich habe diese Geschichte mal einem Kollegen, den ich jetzt nicht unbedingt namentlich nennen werde, erzählt. Er sagte, ja, aber bei mir war das ganz anders. Bei mir war viel strenger und hat gesagt, so musst du das machen. Also, ach, irre. Und dann habe ich wieder einen anderen gefragt und bei dem war das wieder was anderes. Nicht? Und das hört man, glaube ich, auch bei seinen Studenten.
Oder ist das auch Ihr Ideal als Lehrer?
Ja, also ich habe tatsächlich, als er starb, dann an der Eisler dann auch angefangen, als Gastprofessor zunächst zu unterrichten. Und in den ersten Jahren war ich sehr natürlich davon beeindruckt. Und wie gesagt, ich war ja gerade mal Anfang 30 oder noch nicht so viel Lehrerfahrung und wollte natürlich ihm nacheifern oder geradezu imitieren. Aber auch da stellte ich sehr schnell fest, also einen Boris gibt es nur einmal, das kann man nicht nachmachen. Und so nach 1-2 Jahren stellt man fest, man muss seinen eigenen Stil weiter erfinden und auch in der Ausbildung. Und sicherlich in den ersten 2 Jahren war ich nicht der beste Lehrer möglicherweise. Aber ich habe ihn immer zum Vorbild genommen, zumindest das, was er mir beigebracht hat, wo ich glaubte, das kann ich weitergeben, übersetzen. Und mittlerweile habe ich einfach den Anspruch, dieses Hinterfragen, das schwingt nach wie vor mit. Und auch da natürlich jeder Student oder jeder Studierende muss individuell angeschaut werden. Jeder ist anders. Nicht? Also jeder hat eine andere Art des Geschmacks. Oder der eine ist introvertiert, der andere extrovertiert. Dann kann man nicht das gleiche Ding sagen. Nicht? Oder auch die Repertoireauswahl. Und manchmal ist es eben gerade spannend zu sehen, warum spielt der oder diejenige so oder so. Nicht? Und dann nachzufassen. Und mein Anspruch ist auf Dauer, und das habe ich bei ihm auch gespürt, eben möglichst, dass wir am gleichen Strang ziehen. Nicht? Also natürlich gibt es gewisse Dinge, und gerade am Anfang des Studiums, wo ich schon so quasi lehrerhaft sagen kann, also Arm runter oder Schulter ist zu hoch oder hier müssen wir noch ein paar Etüden machen und das ist unsauber und so weiter. Ja. Aber irgendwann hat man schnell dann die Basics drin und dann wird es spannend. Dann ist es auch für mich auch, und das hat er auch gelebt, jede Unterrichtsstunde ist auch eine Unterrichtsstunde für mich, weil ich besuche das Stück erneut und entdecke ja auch weitere Sachen. Das sind ja Meisterwerke wie Museumsstücke. Also jedes Mal schaut man hin und entdeckt doch was Neues. Das machen ja Meisterwerke dann auch aus.
Aber ist das wirklich so? Also es gibt immer noch Dinge, die Sie, wo Sie denken, das habe ich noch nie gesehen. Oder eine Idee vom Schüler, selbst wenn sie schlecht ist oder immer, wo Sie sagen, da muss ich drüber nachdenken.
Absolut. Unbedingt.
Gibt es immer noch.
Gerade gestern kann ich schon. Also es fängt mit vielleicht banalen Sachen an. Ein Fingersatz, der vielleicht aus Versehen gemacht wird und dann plötzlich mit der leeren Seite, die ich aus Prinzip vielleicht nicht gemacht hätte. Und dann merke, boah, das klang aber überzeugend. Ja, wieso kann das sein? Oh, zum Beispiel jetzt, das ist ein sehr einfaches Beispiel. Aber Tempi-Proportionen zum Beispiel oder harmonische Zusammenhänge, das kann man ein Leben lang selbst alleine studieren. Und wenn natürlich ein Studierender zusammen mit dem frischen ersten Blick kommt, dann kommen manche Sachen zutage, die ich sozusagen so gar nicht entdecken würde jetzt, nachdem ich sozusagen den Film schon so oft gesehen habe. Ja, ich weiß schon, wie der Abspann ist. So. Aber dann plötzlich gibt es dann so eine Stelle, wo ich sage, wow, stimmt, das fällt, es wird so ein Mosaikstück, was dann noch dazu kommt oder erweitert wird.
Wie hat sich überhaupt Ihr Leben jetzt durch Corona verändert, wo Sie die Professur haben? Kümmern Sie sich jetzt intensiver um Ihre Studenten oder ja, wie sieht Ihr Leben jetzt aus in den letzten Monaten?
Ja. Naja, also in erster Linie hat sich das natürlich, sagen wir mal, logistisch extrem verändert. Ich war noch nie so lange zu Hause und an einem Platz und das hat natürlich seine Vor- und Nachteile. In den ersten Wochen, ich hatte tatsächlich ein Konzert, wurde mir in der Generalprobe abgesagt und wirklich Stunden vor dem Konzert. Und dann waren die Nerven blank, weil dann merkte ich, oh, jetzt geht's wirklich hier, da hatte ich Angst, dass die Grenzen zugingen. Und dann ist man verunsichert, wie wir alle natürlich, und wie geht man damit jetzt um? Und dann war der Laden zu und dann durfte man gar nichts mehr machen. Und dann ist man zu Hause. Und ich hatte einige Kollegen, die natürlich dachten, ach Mensch, super, jetzt kann ich endlich mal alle die Sachen machen, die ich schon immer machen wollte, was ich Bücher lesen, recherchieren, Bücherei aufräumen. Ach, es gibt ja Gott sehr viel zu tun zu Hause, was so liegen bleibt. Und ich hatte so einen Tag auch dieses Gefühl. Dann allerdings habe ich gemerkt, an meiner Hochschule liefen wir Gefahr, dass wir tatsächlich gar nicht mehr unterrichten können oder dürfen. Und dann sind meine Kollegen Lehrbeauftragte dann ohne Gehalt da. Nicht? Ich bin ja fest angestellt, wenn auch mit nur einer halben Professur, aber es ist immer noch ein festes Gehalt. Deshalb sehe ich mich schon sehr privilegiert und dankbar dafür. Aber ich bin auch in der Funktion mittlerweile auch als Abteilungsleiter meiner Streicherabteilung und Zupfinstrumente dabei, sodass ich dann auch die Verantwortung spürte, nee, ich kann jetzt nicht hier jetzt den ganzen Tag meditieren und Bücher lesen, obwohl ich das sehr gerne machen würde, und habe mich Hals über Kopf sozusagen die Taskforce der digitalen Lehre rein manövriert und habe das mit Leidenschaft auch gemacht, weil man musste natürlich auch Überzeugungsarbeit leisten, um Alternativen zu suchen. Was sind Alternativen? Digitale Unterrichtsformen. Und das ist natürlich schon eine hohe Hürde. Also Musik lebt vom Raum, von der Raumakustik, lebt von der Präsenz, von der Bühnenpräsenz. Das geht einfach nicht mit der Mattscheibe. Nicht? Also es sei denn, man hat zu Hause ein Tonstudio mit einem unfassbar großen Budget und auf der anderen Seite auch. Aber das ist illusorisch, das haben wir nicht. Aber es gibt dann Möglichkeiten und mehr, als man dachte. Und habe dann natürlich viel recherchieren müssen und habe viel getestet. Ich habe jetzt auch ein paar USB-Mikrofone hier und kenne mich mittlerweile ziemlich gut aus mit allem, was man so machen kann. Und bin überrascht, dass man sehr, sehr gut arbeiten kann. Natürlich ist es gewöhnungsbedürftig. Natürlich ist es auch nur annähernd es ist kein Ersatz. Es ist eine Stütze. Und anfangs war es für die Studierenden auch so, dass es auch psychologisch gut war, einfach schlicht Kontakt zu haben, nicht alleine zu vereinsamen natürlich. Nicht? Und so hat man eine gewisse Struktur. Einmal die Woche sieht man sich, auch wenn es nur im Computer ist. Ne? Und das hat 4 Wochen gedauert, bis wir das auf die Beine gestellt haben. Ich habe mit vielen Kollegen auch außerhalb von Berlin, von Budapest über Paris nach New York auch gefragt, wie macht ihr das denn? Und war eine spannende Zeit. Und ich denke auch, dass bin ich auch sehr stolz auf meine Hochschule an der Eisler und dass sie das auch wirklich mit versammelten Kräften und sehr, sehr starken Nerven, die man auch brauchte, das auch geschafft haben, sodass wir das sogenannte Kreativsemester aufs Gleis gebracht haben. Und das hat so das war so mein erster Monat. Und dann ging das so langsam, lief das so langsam los. Und dann kamen auch schon Anfragen für Online-Meisterkurse, also da sprich außerhalb meiner Hochschultätigkeit. Und da bedingt durch das Wetter konnte man ja auch noch ein bisschen Open Air was machen, je nach hier und da. Ich hatte ein sehr kurioses Konzert in Borken, auf dem Musikfest in Borken. Lieber Gruß an Dirk Klapsing, wenn er noch zuhört, der die phänomenale Idee hatte, ein Open Air Konzert zu machen mit Publikum, die im Auto drin sitzen. Ja. Und dann wiederum, also es war so wie so eine Rockbühne, die natürlich mikrofoniert wurde und dann per Autoradiosender dann in die Autos reingestreamt wurde. Also je besser das Autoradio, desto besser der Klang sozusagen. Mhm. Und es klingt komplett skurril und ich konnte es auch kaum glauben, aber ich dachte, na, ich unterstütze jetzt auch das oder alles, was nicht vorher denkbar war, um zu zeigen, unsere klassische Musik wird gebraucht auch. Und es war toll. Also die haben das 2 Monate durchgemacht, ne? Und mit großem Erfolg. Und ich habe das so genossen. Und die haben natürlich mit Hupen und Lichthupen applaudiert und ich rausgewinkt natürlich. Und das war natürlich irre. Und da sehe ich mich natürlich auch als privilegiert, dass ich die Chance hatte, überhaupt aufzutreten. Da half natürlich auch das Wetter. Im Sommer gab es noch ein paar Festivals, auch in Frankreich, wo die Lage noch einigermaßen machbar war und natürlich mit größter Vorsicht auch da Open-Air-Konzerte zu spielen. Nicht? Und da war ich schon allein damit ziemlich beschäftigt, weil zum einen fiel der ganze Kalender zusammen und dann kamen plötzlich andere Sachen auf und dann dafür aber relativ kurzfristig. Und dann rotiert man, weil man ist das gar nicht gewohnt. Ne? Es gibt so Abläufe, die man kennt und jetzt ist man plötzlich komplett irgendwie, man weiß ja nicht, was morgen ist. Ich erinnere mich, wie ein Freund von mir sagte, die Woche hat nur 3 Tage. Gestern, heute und morgen. Weil man wusste wirklich nicht, was übermorgen war. Mittlerweile sind wir so in diesem 2-Wochen-Rhythmus. Nicht? Und ich wurde gerade gefragt, ja, wie sieht es denn aus mit dem Konzert Ende Februar? Und ich so, Ende Februar? So weit kann ich gar nicht gucken. Ich bin es so gar nicht mehr gewohnt, ehrlich gesagt. Ne? Und das hat sich schon sehr stark verändert. Und in erster Linie muss ich sagen, privat war es natürlich schon eine enorme Belastung. Ich habe natürlich meine Eltern in Süddeutschland, ich habe Cousins auch in Mailand, in Washington, in Brasilien und so weiter. Und da war das natürlich schon schwer, manchmal ruhig zu schlafen, weil man natürlich Angst hat und Bedenken.
Ja. Sie haben die Corona-Zeit ja auch genutzt, um eine neue CD einzuspielen, eine Trio-CD mit Werken von Astor Piazzolla.
Ja.
Vielleicht können wir in dem Zusammenhang auch mal das Geheimnis Ihres Namens lüften. Sie sind ja in Gifhorn geboren und in Karlsruhe aufgewachsen, aber der spanische Name klärt sich durch Ihre Eltern. Ihr Vater stammt aus Peru und war Solo-Fagottist an der Oper in Karlsruhe. Ihre Mutter ist Pianistin und stammt aus Uruguay. Und Uruguay ist ja neben Argentinien das Mutterland des Tangos. Sind Sie schon ganz früh mit Piazzolla, mit dem Tango in Berührung gekommen?
Absolut. Also dazu muss ich natürlich sagen, für meine uruguayischen Freunde und Familienmitglieder ist der berühmteste Tango, La Comparsita, ist tatsächlich von Matos Rodriguez komponiert, der eben aus Uruguay stammt. Auch Carlos Gardel, der berühmte Tangosänger, soll in Uruguay geboren sein und ist dann als Peter nach Buenos Aires gekommen. Also da ist Uruguay auf jeden Fall ein unverwichtiges Tango-Land, keine Frage. Mhm. Als ich dann in den Teenagerjahren fast jeden Sommer dort Familienbesuche hatte, hat mein Großvater damals mir ständig Schallplatten damals vorgespielt. Erstmal mit dem Tango Classico. Und dann später kam ich natürlich auf den Geschmack zu Piazzolla. Und noch viel später als Student habe ich dann natürlich viel auch Tango getanzt. Jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber stimmt, jetzt habe ich da natürlich sehr, sehr starken Bezug dazu.
Das heißt, es war nur eine Frage der Zeit, bis die Piazzolla-Platte kommen würde.
Ja,
jetzt bietet sich ja an, im März hat er ja 100. Geburtstag gefeiert.
Genau, das war so der springende Punkt. Ich habe jetzt in den letzten Jahren mich mehr auf das Kernrepertoire konzentriert, nicht zuerst mit der Brahms-CD und dann der Schumann-CD. Und jetzt war das eine schöne Möglichkeit, auch mit meinem Bruder wieder zusammen zu arbeiten. Das ist unsere erste gemeinsame CD-Aufnahme und mit dem legendären Gustavo Bethelmann, der eben auch mit Astor Piazzolla selbst auch auf Tournee war und ihn mit ihm gut befreundet war und auch sehr einzigartig Künstler ist, auch aus Argentinien und auch eben viele, ja, einfach wirklich in diesem Stil zu Hause ist. Und für uns war das eine, ja, wir haben es einmal getroffen, dann war klar, also das müssen wir festhalten, das geht gar nicht, dass wir das nicht machen. Ich muss natürlich dazu sagen, die CD wurde doch gerade noch vor Corona noch produziert. Aber wir haben jetzt natürlich gewartet, um die natürlich jetzt pünktlich zum 100. Geburtstag zu veröffentlichen.
Mhm. Wollen wir mal reinhören?
Gerne.
Was reizt Sie so an Astor Piazzolla oder weshalb ist er einer der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts?
Ja, also ich glaube, fast jeder hat ein Gefühl für Piazzolla natürlich. Und ich glaube, das Reizvolle bei ihm ist, dass er den Tango erstmal revolutioniert hat. Und nicht unbedingt, und das war auch relativ kritisch gesehen anfangs. Ne? Sein Lehrer Hannibal Troilo war gar nicht so überzeugt davon. Weil die natürlich sehr konservativ, sehr, sehr eng in dem Tango Classico zu Hause sind. Und Tango Nuevo, wie man ihn heute nennt, hat wirklich Elemente aus der Klassik und auch Elemente aus dem Jazz auch dabei. Und entwickelte eben seine persönliche Sprache. Astor ging nach Paris, um bei Nadia Boulanger Kompositionsunterricht zu nehmen. Und als Nadia Boulanger bemerkte, dass er eigentlich in Anführungszeichen ein Tango Künstler ist, hat sie ihm auch empfohlen, bleib in dem Stil und mach da deine Klangsprache, also jetzt in einem Satz sozusagen formuliert. Und das hat er dann auch tatsächlich gemacht. Und was spannend ist, was wir eben auch von Gustavo Bettelmann mitbekommen haben, ist, dass es nicht zwei Auftritte gab, wo er wirklich gleich gespielt hat. Und das ist auch etwas, was sehr faszinierend ist. Es gibt eine Parallele auch zur Klassik, dass man das Stück neu erschafft. Und er hat ja fieberhaft komponiert. Und als er dann seine Hits gespielt hat, was er nicht immer sehr gerne gemacht hat, weil er eigentlich schon gedanklich schon im nächsten Stück war, hat er dann wirklich von verschiedenen Tempis oder andere Verzierungen und also eigentlich etwas, was man eigentlich im barocken Stil kennt, auch sehr stark im Tango gemacht. Und das ist natürlich etwas, was faszinierend ist. Und wenn man seine Aufnahmen kennt und auch spürt, es bleibt einem immer die Spucke weg und er bekommt immer Gänsehaut dabei. Und das hat mich von Kindheit an fasziniert. Und von daher, ja, also ist er in meinen Augen auf jeden Fall auch einer der wirklich wichtigen Ikonen des 20. Jahrhunderts und sehen eher als klassischen Komponisten als einen Jazz- oder Crossover-Komponisten. Mhm.
Ja, ich wage jetzt mal einen verwegenen, vielleicht auch etwas schrägen Vergleich. Ist das sowas Ähnliches wie der Johann Strauss Südamerikas, die beide irgendwie Tanzmusik mit Tiefgang gemacht haben? Der eine jetzt walzerselig beschwingt, der andere melancholisch im Tango?
Da bin ich noch nie drauf gekommen, aber jetzt sind wir ja noch nah genug am Silvesterkonzert, beziehungsweise Neujahrskonzert. Da kann ich den Bezug schon, ja, also spontan würde ich sagen, ja, könnte man machen eigentlich, die Parallele. Ist vielleicht gesellschaftlich nochmal eine andere Situation gewesen. Aber in gewisser Weise, ja, also Ich meine, es ist doch schon erstaunlich, dass Piazzolla jetzt weit nach seiner Tätigkeit als Performer immer noch wirklich Tanzlokale unsicher macht und dann auch viele Remakes gibt und so weiter. Also das ist, glaube ich, schon, und das ist bei Strauss, glaube ich, klar, länger schon im Gange, kann man schon in einer ähnlichen Linie sehen. Müsste ich mal Gustavo danach fragen.
Wenn man sich mit Tango jetzt gar nicht auskennt und das auch selten hört, dann besteht die Gefahr, dass es doch alles ein bisschen ähnlich klingt. Gibt es da große Unterschiede zwischen den einzelnen Stücken?
Ja. Naja, also es gibt natürlich den Kontrapunkt, den er benutzt. Da ist eben das klassische Element. Da ist er geradezu bei Bach zu Hause. Und dann in den formalen Aspekten bewegt er sich auch sehr streng in einer meistens ABA-Form. Also ist auch da. Und vielleicht ist das, was dem einen oder anderen, wenn man es kritisch sieht, vielleicht ähnlich. Aber das ist, ich finde das gerade reizvoll, nicht? Also wenn man Glenn Gould über Beethoven zuhört in seinen Vorträgen, hat man den Eindruck, Beethoven fiel nicht viel ein. Ja? Aber das würde ich jetzt auch so nicht stehen lassen. Es geht immer darauf an, wie man es dann auch rüberbringt natürlich oder wie man es auch sieht. Und auch die Tonarten verändern sich ständig. Mhm. Ich glaube, vielleicht was möglicherweise immer dabei ist, ist, dass er wirklich immer im roten Bereich operiert. Selbst wenn es ein langsames Stück ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei ihm auch unbändig lebte. Und das hat uns auch Gustavo auch so selbst als Person war er so drauf. Ne? Also der konnte einfach nicht stillsitzen. Und es explodierte gerade so aus ihm heraus. Und das ist etwas, was, glaube ich, schon enorm stark ist. Vielleicht kann man das nicht den ganzen Tag durchhören. Muss man ja auch nicht. Das ist ja das Schöne, das Abwechslungsreiche. Aber wenn man in der Stimmung ist, kann man dazu tanzen, kann man sich davon inspirieren lassen. Also ich, ja, von daher.
Wie ist es denn vielleicht abschließend dazu noch zu der Zusammenarbeit mit Gustavo Bethelmann gekommen?
Ja, das ist durch meinen Bruder tatsächlich. Mein Bruder Oskar, der lebt seit einigen Jahren in Paris und ist selbst passionierter Tänzer. Wir haben im Übrigen zusammen Tango angefangen. Damals, als wir meine Mutter zum Tangounterricht gefahren haben. Bis dahin haben wir uns gar nicht getraut zu tanzen. Und dann hat uns meine Mutter uns überredet, ach komm, mach du mal eine Stunde mit. Und dann war der Virus gelegt. Entschuldigung, das müssen wir rausschneiden. Also ich meinte natürlich, dann war die Leidenschaft entfacht und konnten dann einfach nicht mehr aufhören. Und dann natürlich die Nähe zum Tango hat mein Bruder noch weiter musikalisch weitergeführt. Er hat sich viel in Südamerika auch aufgehalten und recherchiert und auch überhaupt südamerikanische Musik mal gesucht, neben dem Tango-Genre. Und dann in Paris kam er eben sehr schnell zusammen mit Gustavo Bethelmann, der eben auch in Paris lebt. Und entstand eine Freundschaft und auch eine künstlerische Freundschaft, von der er mir schon vor vielen Jahren erzählt hatte. Und irgendwann sagte er so, lass uns doch mal zu dritt was probieren. Und so entstand das so langsam. Und was wir gerade gehört haben, ist die Primavera Porteña aus den Cuatro Estaciones Porteñas. Porteña steht für Buenos Aires, also dieser Frühling aus Buenos Aires, natürlich die vier Jahreszeiten. Und in einer Bearbeitung von José Bragato, das ist ein Cellist, der mit Astor Piazzolla auch sehr eng gearbeitet hat und auch diese Bearbeitung machen durfte. Und eben für Klaviertrio. Mhm.
Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, Südamerika und südamerikanische Musik ist ja so eine Terra Incognita, hier zumindest für Europa, für Deutschland. Dabei gibt es da bestimmt eine ganze Menge zu entdecken. Gut, man kennt Tango, man kennt Villa Lobos, vielleicht kennt man noch Finastera, aber ansonsten, da hört es ja schon auf. Dabei gibt es wahrscheinlich noch eine ganze Menge zu entdecken.
Ja, natürlich. Also es gibt viel Unentdecktes, auch 200 Jahre alte Musik. Mhm. Also ich habe selbst ich muss es natürlich richtig sagen, Ginastera. Ich hatte das Glück, Aurora Natola Ginastera kennenzulernen. Ah. Und sie hat mir das sofort beigebracht.
Ah, ja.
Und auch beide Cellokonzerte gespielt. Und er ist natürlich eine ganz andere Persönlichkeit. Und auch spannend zu sehen, wie er sich auch positioniert hat. Und darüber hinaus habe ich mich persönlich noch nicht so ausgetobt. Das ist sozusagen auf meiner To-Do-List. Und aber es ist schon spannend, was ich von über meinem Bruder schon erfahren hatte. Also es gibt ein Violinkonzert von Guarneri, was er entdeckt hat. Also tatsächlich, wie schreibt man wie den Geigenbauer, aber ist schon spannend. Ich meine, Südamerika ist ein Kontinent, wo natürlich viele spanische Einflüsse angekommen sind. Und das gepaart mit der Folklore, die wiederum so unterschiedlich ist von Land zu Land. Also ich habe ja Peru und Uruguay in mir, aber die könnten nicht unterschiedlicher sein. Ne? Einmal das Inka-Volk oder das Anden-Volk. Die Inka-Zeit war ja sehr kurz. Aber die Musik, wenn man sagt, salopp, die Salsa-Welt. Und dann auf der anderen Seite Uruguay, ziemlich weit voneinander entfernt, die Tango-Welt. Und auch vom Aussehen sogar. Auch Uruguay und Argentinien ist viel europäischer geprägt, wohingegen in Peru dann doch noch mehr tatsächlich peruanische Wurzeln stärker sind. Aber wenn man nach Chile schaut, ist es eine komplett andere Kultur. Oder nach Brasilien ist es so riesig, mein Gott, also innerhalb eines Landes. Also das ist tatsächlich, haben Sie recht, noch nicht genug entdeckt. Und ja, das wird auf jeden Fall ein Projekt für die Zukunft.
Oh ja. Ja. Wollen wir uns ganz zum Schluss noch ein Stück Musik anhören?
Gerne.
Ja, dann sage ich vorher schon mal vielen Dank fürs Gespräch, Claudio Bohorquez, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Danke Ihnen. Ich würde dann in diesem Fall dann den Grand Tango, der eben Rostropowitsch gewidmet ist, offerieren und wünsche viel Spaß dabei.
tolle Aufnahme.
Vielen Dank.